Wollen wir dann heute Abend Kapitel 13 lesen, 1. Korinther 13. Wenn ich mit den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber nicht Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Prophezeiung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber nicht Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeilen werde, und wenn ich meinen Leib hingebe, auf dass ich verbrannt werde, aber nicht Liebe habe, so ist es mir nichts nütze. Die Liebe ist langmütig, ist gütig. Die Liebe neidet nichts. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie gebärdet sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihrige. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht der Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Die Liebe vergeht nimmer. Seien es Prophezeiungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir prophezeien stückweise. Wenn aber das Vollkommene gekommen sein wird, so wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindisch war. Denn wir sehen jetzt durch einen Spiegel, undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Wir haben in Kapitel 12 uns beschäftigt mit die Gnadengaben, eigentlich mit die Dingen, worin der Heilige Geist sich offenbart. Der Heilige Geist, der in der Versammlung wohnt und in jeder Einzelne, der ein Glied am Leibe Christi ist. Aber es ist sehr bemerkenswert, wenn wir dieses Kapitel 12 gut lesen, dass wohl über die Gnadengaben etwas gesagt wird und über den Dienst, aber nie die Gnade selbst, nicht genannt wird. Wir haben im letzten Vers von Kapitel 12 gestern Abend gelesen, eifert aber um die größeren Gnadengaben und einen noch vortrefflichen Weg zeige ich euch. Die größeren Gnadengaben werden wir in Vers 14 angedeutet finden. Es sind die, die wir auch schon in Kapitel 12 gehabt haben. Aber in Kapitel 14 werden sie genannt, warum sie größer sind. Spezial Weissagung, Prophezie. Aber hier in Kapitel 13 haben wir diesen noch vortrefflichen Weg. Vielen haben gedacht, einige selbst klar geschrieben, sie glaubten, dieses war auf einem falschen Ort, dieses Kapitel. Das sollte auf ganz anderen Ort Platz stehen in der Bibel. Aber wenn man es liest und die Bedeutung sieht in Verbindung mit diesen beiden Kapiteln 12 und 14, dann sieht man, dass dies der einzige Platz ist, wo es richtig ist. Natürlich, Gott irrt sich niemals. Aber wir können sehr gut verstehen, wenn wir dieses verstehen, warum es hier steht. Denn der Dienst ist, wie gesagt, in die Kraft des Heiligen Geistes. Gott, der Heilige Geist. Nun, wir haben soeben gesungen in unser Lied, was der Hintergrund bei Gott ist. Und wir wissen es alle wohl. Gott ist Liebe. Und alles, was er tut, kommt hervor aus seiner Liebe. Wenn es auch niemals ein Widerspruch ist mit seinem Lichte. Denn Gott ist auch Licht und in ihm ist gar keine Finsternis. Und die geistlichen Dinge, die geistlichen Segnungen, kommen also alle hervor aus seiner Liebe. Die Liebe des Vaters, die Liebe des Sohnes und die Liebe des Heiligen Geistes. Und wie könnte er dann Mittel gebrauchen, die wirklich auf der Weise, die beantwortet an das, was er geben will, die nicht hervorkommt aus Liebe. Oh ja, Gott kann auch mit, wie man im Hellenischen sagt, mit einem krummen Stock einen rechten Schlag geben. Wir haben es wohl gemerkt, dass Gott wohl mal Ungläubige gebraucht, um durch das Evangelium Sünde zu Bekehrung zu kommen. Und Ungläubige können auch uns Gläubige wohl mal Lektionen geben, die der Herr gebraucht, um uns tiefe Lektionen zu lernen. Und Gott kann Ungläubigen gebrauchen selbst, um tiefe Wahrheiten zu offenbaren. Wenn wir 4. Mose 23 und 24 lesen, die Prophezeiungen von Biliam, dann sehen wir wunderbare Dinge. Wirklich van God. En er war een godloze man, die zijn Seele verkauft had aan den Teufel. En das Ende van hem is ook, dass getötet wird durch die Kinder Israels, gleich mit die Midianiten, ihre Feinde. Er had gezegd: Meine Seele sterbe den Tod des Aufrichtigen. Aber um den Tod des Aufrichtigen zu sterben, muss man nicht ein Leben von Ungerechtigkeit leben, so wie er. Und Gottes Wort erzählt uns, dass nachdem er alle diese wunderbaren Aussprüche getan hat, worin die Segnungen des Volkes Gottes klar gesehen werden und in die Zukunft vorgesagt wird, dass er danach diesen König der Moabiten, Balak, ein verderflichen Rat gab, um das Volk unter der Zucht und Zorn Gottes zu bringen, dann konnte er sie vielleicht besiegen. Und sein Name wird im Neuen Testament auch im zweiten Brief von Petrus zum Beispiel und auch in der Judasbrief als ein abscheuweckendes Beispiel uns dargestellt. Aber der normale Dienst ist dieses, der geistliche Dienst ist dieser, die hervorkommt aus dieselben Gefühle, die Gott hat und woraus sie bei ihm hervorkommen. Und wenn der Herr Jesus unser Leben ist, dann ist das auch allein, kann das allein die Quelle sein, woraus unser Dienst hervortritt. Wenn es das nicht ist, dann ist es vom Fleische. Und dann kann Gott es gebrauchen. Aber an und für sich ist es untauglich, um den Segen zu geben, die Gott bereit ist und wünscht uns zu geben. Darum haben wir hier, was der Hintergrund, die Quelle muss sein von allen Dienst. Nein, nicht in dem, was wir bringen. In was wir bringen, das kommt nicht aus uns selbst. De dienst den jeder von uns hat in dem Hause Gottes, we kunnen hier zijn in den Leib Christi, denn das ist der Gegenstand in diesen Kapiteln, müssen die Gedanken des Herrn sein. Muss das sein, was der Heilige Geist gibt und in die Kraft des Heiligen Geistes gebracht worden in den Dienst und durch die Kraft des Heiligen Geistes angewandt werden auf die Herzen und Gewissen von allen, die es hören. Hier speziell von allen Geschwister, Brüder und Schwestern für die Aufbauung des Leibes. Aber der Grund, warum wir diesen Dienst tun, soll dieselbe sein, die bei dem Herrn Jesus und bei Gott gefunden wird. Wir wissen, in Epheser 4 wird gesagt, dass alle Segnungen von aus dem Haupte kommen. Ich kann es vielleicht eben dabei lesen, und dann sehen wir es, wie das wirklich da gesagt wird, Vers 15, 16. Lasst uns ranwachsen in allem zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus, aus welchem der ganze Leib wohl zusammengefügt und verbunden durch jedes Gelenk der Darreichung nach der Wirksamkeit in dem Maße jedes einzelnen Teiles für sich das Wachstum des Leibes bewirkt zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Es kommt also alles vom Haupte, von der verheiligte Herr in der Heiligkeit. Aber er ist unser Leben und er will durch uns wirken in seine große Gnade. Aber dann kann es nichts anders, dass er allein das wirkt, was in Übereinstimmung mit ihm ist. Das hervorkommt aus seinem neuen Leben, das er uns gegeben hat. Und der Heilige Geist, die in uns wohnt, das wirklich einen geistlichen Charakter hat von was man in ihm findet. Bei ihm finden wir, wenn ich habe doch Epheser 5, Vers 1 und 2, wird uns klar gesagt, wie es sein soll. Da wird gesagt, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, gleich wie auch der Christus uns geliebt und zichzelf für uns hingegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Davon sollten wir also Nachahmer sein, Nachahmer Gottes als geliebte Kinder, und dann wandelt in Liebe, gleich wie auch der Christus uns geliebt und zichzelf für uns hingegeben hat. Das ist eigentlich der kurze Inhalt von was wir hier in Kapitel 13 haben. Wir haben hier diesen Weg, und da wird gesagt, die größten Dinge aufgezählt, wie wir tun können. Wir Menschen sind geneigt, um das Äußerliche zu sehen. Um das zu sehen, was uns anspricht. Und was de menselijke gevoelen spricht. Aber Gott doet dat niet. En de Heer ook niet. Der ziet was de Hintergrund is. Wenn wir zum Beispiel 4. Mose 10 haben, dan wird daar gesprochen über Fürsten in Israel. Aber was zijn die Fürsten? Die Fürsten sind, die immer ein geöffnetes Ohr haben für die Stimme des Herrn Jesus. Zodat nu met een posaune geblazen werden braucht, sie hören es und kommen gleich. Anderen brauchen 2 posaunen, steht da. Und we mal 2-mal geblazen. Aber Fürsten, dafür gebraucht de Laut van een posaune. Dat is die Beurteilung des Herrn über uns. Wer de größte in onze Mitte is der, dessen Ohr immer geöffnet ist, um die Stimme des Herrn Jesus zu hören, der so nahe bei ihm ist, dass er seine Gedanken kennt, wer so nahe bei ihm ist, gewesen ist, dass er gelernt hat, alles zu beurteilen, so wie der Herr es beurteilt, dass er, wenn ich so sagen darf, alle Dinge sieht durch die Augen des Herrn Jesus und alle Dinge empfindet, so wie der Herr sie empfindet. Und da auch in seinem Dienst hier. Kann sein, dass wir das überhaupt nicht sehen. Aber das ist der Größte in nach den Gedanken des Herrn. Und die dabei dann, wie der Herr in den Evangelien gesagt, bereit ist, die Füße der seinen Jünger, seiner Brüder zu waschen, den niedrigsten Platz einzunehmen, so wie der Herr es tat, wie wir in Johannes 13 zum Beispiel finden. Hier werden erst die größten Dinge genannt, die äußerlich sind. Wenn ich mit den Sprachen der Menschen und der Engel rede, das ist das Erste. Wir wissen in Apostelgeschichte 2, dass die Jünger da plötzlich reden mit Sprachen, die sie nicht gelernt haben. Die Kraft des Heiligen Geistes hob für sie einen Moment den Fluch auf von 1. Mose 10, wo Gott die Sprachen verwirrte. Und sie sprachen, alle Sprachen von den Anwesenden. Die Anwesenden sagen, wir hören uns jeder in unsere eigene Sprache. Wir wissen nicht genau, wir können es wohl nachts hören, aber ich weiß es so nicht. Wie viel sprach? Und das waren arme Fischer von Galiläa, die bestimmt die Sprache nicht gelernt haben. Oh ja, aber hier geht es noch viel weiter. Es ist wahr, es gibt Menschen, die schnell Sprachen lernen. Ich stehe in Kontakt, im Briefwechsel, schon einige Jahre mit einem Bruder in Amerika, der offiziell Dolmetscher ist in 34 Sprachen und Bücher übersetzt aus die 34 Sprachen. Aber er liest für sein Vergnügen Bücher und Zeitschriften aus 55 Sprachen. Ich habe ihm geschrieben, ich möchte 10% davon haben, dann war ich sehr zufrieden darüber. Aber er tut es aus 55 Sprachen. Aber hier steht, wenn ich mit den Sprachen der Menschen und der Engel redete. Das heißt dann so, dann nimmt der Apostel und nimmt uns an, dass ich mit allen Sprachen, die es auf der ganzen Erde gibt, reden konnte, ohne sie gelernt zu haben. Nun, das sind bedeutend mehr als 1000. Wat een wunderbare Tatsache muss das sein. Ein Mann, der auf 1000 Sprachen reden kann, so wie wir in Apostelgeschichte 2 haben, das Evangelium klar verkündigen und die großen Taten Gottes nennen, sodass für die Menschen, die diese Sprache verstehen, sodass die das Evangelium klar hören. Und das ohne die Sprachen gelernt zu haben, da gelassen oft es möglich wird sein, in einem Menschenleben 1000 Sprachen zu lernen. Aber das nicht allein, dass auch die Sprachen der Engel redete. Nicht von einem Engel, aber von der Engel. Vielleicht sind es mehrere Sprachen, wir wissen es nicht. Aber die allen wissen. Könnte es etwas Größeres sein in den Augen der Menschen? Und könnte man sagen, sollten auch wir nicht sagen, welche Gabe ist das, die diese Person gegeben ist? Aber der Heilige Geist bei dem Mund von Paulus schreibt dabei, aber nicht Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder ein schallendes Zimbel. Kaltes Metall, worin keine wahre Wärme ist und keine Liebe. Der Hintergrund, woraus kommt der Dienst hervor, das ist die große Sache. Und das fühlen wir auch wohl oft. Es ist wahr, es gibt Unterschied in Gaben, auch Unterschied in Begabungen. Es gibt Brüder, die eine warme Stimme haben. Es gibt Brüder, die als Mensch eine kalte Stimme haben. Das können sie nicht helfen. Aber doch fühlen wir oft, wenn ein Bruder dient, ob es aus seinem Herzen hervorkommt oder ob es aus seinem Kopf hervorkommt. Ob er diese Wahrheit selbst liebt oder dass sein Intellekt es nur aufgenommen hat und weitergibt. Oft fühlt man das. Und jeder Geistliche wird Segen empfangen, wenn er fühlt, dass es aus sein warmes Herz kommt. Ich hörte von einem Bruder vor einigen Jahren, der nichts verstand vollkommen taube war. Und da waren eine Nachmittagversammlung und nach Auflauf sagten sie, was ein wunderbarer Nachmittag war das. Und sie sagten ganz erstaunt, hast du nicht was verstanden? Nein, sagte ich, habe kein Wort verstanden. Aber ich habe das Gesicht von diesem Bruder gesehen, als er diente. Und da sah ich, er musste über dem Herrn sprechen, sonst konnte das Gesicht nicht so strahlen. Sein Herz hatte großen Segen empfangen. Allein bei dem Sehen von dem Gesicht von diesem Bruder, der gedient hatte, daran sah es, es muss der Herr als Gegenstand gewesen sein, sonst könnte er nicht so glücklich sein. Hierüber geht es hier, wenn ich nicht Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder ein schallendes Zimbel. Oh ja, der Herr kann es auch gebrauchen. Wie ich soeben schon sagte, der Herr kann mit einem krummen Stock einen rechten Schlag geben. Wir haben es gehört, wo mal, dass er Ungläubige brauchte. Und denken wir nur an, was wir von William gehört haben. Und denkt nur an Judas, die auch von dem Herrn ausgesandt wurde, um das Evangelium zu predigen, Kranken zu heilen, Töten aufzuwecken. Und sie kamen zurück und sie sagten, selbst die Dämonen waren uns gehorsam. Da steht nicht bei von Judas nichts. Judas hat auch das Evangelium gepredigt. Und wahrscheinlich hat er auch Toten auferweckt. Und doch wissen wir, dass der Herr von ihm sagt, es wäre besser für diesen Mann, wenn er nicht geboren war. Gott kann gebrauchen, aber diesen Dienst hat für Judas keinen Nutzen gehabt. Vielleicht hat der Herr es gebraucht für eine Weise, aber für ihn hat es keinen Nutzen gehabt. Es kam nicht aus seinem Herzen, es kam aus anderen Gründen. Und so haben wir, ein tönendes Erz und ein schallendes Zimbel. Und wenn ich Prophezeiung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber nicht Liebe habe, so bin ich nichts. Prophezeiung habe und alle Geheimnisse weiß und alle Erkenntnis. Prophezeiung ist die Offenbarung von den Gedanken Gottes. Das ist, da der sprechen kann, so nah beim Herrn ist und so durch den Heiligen Geist in Besitz genommen ist, dass er sagt, so sagt der Herr, wie wir mal bei den alttestamentlichen Propheten sehen, die sprechen, so sagt Jehova. Wir haben kurz am Tisch Jeremia gelesen. Und dann hören wir, wie Jehova tot hem komt en zegt, das sollst du sagen, das sollst du sagen. Und er kann sagen, so sagt Jehova. Op dit moment wil Jehova dies zu euch sagen. Die Prophezeiung haben. Damals war das Wort von Gott, das Neue Testament, noch nicht geschrieben. Praktisch nur einige Briefe, Thessalonicher und so weiter, aber sonst nicht. Wir haben das ganze Wort Gottes. Für wie viele Geheimnisse gibt es in Gottes Wort im Neuen Testament? Die hatten sie nicht. Und da waren Brüder, die Weissagen geben konnten durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und Paulus geht hier aus von einer, wenn die er sein sollte, die alle Wahrheit, die wir im Neuen Testament haben, die damals schon alles so wusste und sagen konnte. Es war so, der Apostel Paulus hatte all diese Wahrheiten empfangen von dem Herrn Jesus. 1. Korinther 2 sagte das. Aber wir haben kein Beweis und ich glaube auch nicht, dass er alles schon wusste, als er diesen Brief geschrieben hat. Die Brief an de Epheser und Kolosser und Philippe und auch Philemon hat er erst geschrieben, nachdem er praktisch 4 Jahre im Gefängnis war und dort mit dem Herrn allein war. Da hat der Herr ihm die wunderbaren Wahrheiten, die höchsten Wahrheiten geoffenbart, die wir in diesen Briefen finden. Die himmlische Segnungen, die himmlische Stellung von uns, die Gläubigen. Dann hat er das kennengelernt, aber nicht immer. Aber geht raus von einem, der die Prophezeiung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß. Er schreibt mir viele Malen über Geheimnisse. Er schreibt über das Geheimnis des Christus. Er schreibt über das Geheimnis vom Abendmahl. Ich habe von dem Herrn empfangen, Kapitel 3, Vers 23. Und dann sagt er, spricht er über das Abendmahl des Herrn. Er schreibt über alle Geheimnisse. Das sind Wahrheiten, die im Alten Testament nicht geoffenbart waren, aber die jetzt geoffenbart sind. So wie er in Kapitel 2 sagt, was kein Ohr gehört, was kein Auge gesehen, was im Herz eines Menschen nicht aufgekommen ist, was Gott bereitet hat für denen, die ihn lieben. Aber Gott hat es uns geoffenbart, schreibt er dabei. Jesaja hat diese Worte geschrieben und Jesaja wusste es nicht. Jesaja hatte eine Ahnung, weil er doch etwas Kenntnis von Gott hatte. Er hatte ja Gott gesehen in seiner Herrlichkeit auf dem Thron in Jesaja 6, wo die Cherubinen standen und riefen, die Seraphinen riefen, heilig, heilig, heilig ist Jehova der Heerscharen. Er dachte, es muss wunderbar sein, alle Segnungen, die Gott geben will, wenn er auch vor 5. Mose wohl hatte und Kapitel 28, aus Kapitel 28 wusste, welche Segnungen Gott dem Volk Israel bereitet hat. Aber er muss mehr sein. Dieser herrliche Gott, das müssen große Segnungen sein. Zu hoch für den menschlichen Intellekt, um die auszudenken. Der größte Philosoph kann niemals so weit mit seinen Gedanken gekommen sein, dass er dieses, was Gott bereits hat, kennen wird. Und Apostel Paulus wiederholt es, aber sagt, Gott hat es uns geoffenbart. Wir haben die ganze Wahrheit im Neuen Testament. Nun sagt er, wenn einer alle die Verborgenheiten kannte, also vor, dass er sie geoffenbart hatte, der Herr sie geoffenbart hatte, wenn er alle Erkenntnis hatte, das heißt also, die ganze Wahrheit aus dem Neuen Testament kannte, wer von uns würde es wagen zu sagen, dass er etwas annähernd die ganze Wahrheit aus dem Neuen Testament kannte? Wer das sagen würde, gab damit den Beweis, dass er noch nicht viel wusste. Dann ist es unbedingt von Gottes Wort wahr, was wohl anderen in den natürlichen Fächern Männer gesagt haben, wie mehr man studiert, wie mehr man sieht, dass man noch nicht weiß. Das ist unbedingt wahr. Ich hörte einmal, ein Bruder, der aus der Schweiz, aber die in Holland im Werk des Herrn war, die war in de frühe Jahren Elbefeld auf einer Konferenz und saß hinter Bruder Darby, die an der Reihe vor ihm saß. Und Bruder Darby hat diesen Abend einen Vortrag gehalten über die Psalmen. Und so, ohne in de Bibel zu sehen, hat er Verse aus jedem Psalm zitiert und etwas drüber gesagt. Und als er dann hinsetzte, hörte unser Bruder, das Darby seufzte, was wissen wir doch noch wenig von Gottes Wort, nachdem er, wie gesagt, erst aus jedem Psalm so auswendig zitiert hatte. Und wer würde es wagen, seine Einsicht in Gottes Wort zu vergleichen mit einem Diener als Darby? Eins der größten, die Gott jemals gegeben hat. Ich kann daraus vielleicht jetzt einflechten. Ein Professor in der systematischen Theologie in Amerika, Professor Louis Schaefer, die selbst Professor war in der systematischen Theologie und Präsident van ein Bible College, die schrieb in seinem Blatt, schrieb er, Gott hat seine Versammlung drei große Männer gegeben. Eerst Apostel Paulus, durch welche wir all die Geheime, die ganze Wahrheit der Versammlung Gottes kennengelernt haben. Dann Luther, durch welche wir die Rechtfertigung des Glauben wieder zurückbekommen haben. Und dann John Nelson Darby, durch welche wir die ganze Wahrheit von der Apostel Paulus wieder zurückbekommen haben, want sie waren verloren gegangen. Das ist das Zeugnis von einer, der nicht mit uns den Weg ging. Er ist jetzt beim Herrn, aber der die Bücher der Brüder kannte, sie studierte und anerkannte. Darin findet man die Gedanken Gottes. Die Bücher von Darby und Kelly, aber Darby an der ersten Ort. Sicher, die zijn zin dan, aber hier haben wir einen, die alle Erkenntnis weiß. Die in seinen Intellekt, want dat is de Bedeutung van Griechse Wort, in seinen Intellekt alles, was Gottes Wort sagt, versammelt hat und sie kannte. Es geht hier nicht geistliche Erkenntnis. Hier geht es wirklich, dieses griechische Wort geht was man durch den Intellekt hat kennengelernt, beim Studieren. Da ist kein Mensch, der das hat. Aber wenn das haben sollte, alle Erkenntnis, und wenn auch noch allen Glauben hatte, sodass ich Berge versetzte, und ich zweifle nicht, das ist eine Anspielung auf das Wort des Herrn Jesus, der ja zu den Jüngern sagte, wenn sie Glauben hatten, wie so einen kleinen Samen, dann würden sie diesen Berg sagen, ich würde aufgeheben und Meer geworfen. Sicher, es ist da symbolisch, das Volk, ungläubige Volk Israel. Aber das endet an die Tatsache nicht. Das ist auch buchstäblich wahr ist. Wenn man diesen Glauben hat, sagte Jesus, dann könnte man gegen einen Berg sagen, wird aufgehoben und in den Meer geworfen. Und hier steht einer, der das auch noch hatte, wie gesagt, allen Glauben, der das Berge versetzte. Nicht einmal, aber allen Glauben haben. Also vollkommenen Glauben. Nicht nur wie einigen auf bestimmte Momente große Taten getan haben, wie ich gestern anführte von Elia und von Josia, und so konnte man mehr sagen, aber der das immer hatte und den Glauben für alle Dinge hatte, dass die größten Dinge nicht so wunderbar für ihn wären, dass er all die größten Taten tun konnte im Glauben an Herrn Jesus. Und alle die Dinge, Dinge, die ja praktisch unmöglich sind, dass sie bei einem Mensch anwesend sind, er sagt dabei, und aber nicht Liebe habe, so bin ich nichts. Es hat keinen Wert für Gott, denn es ist nicht hervorgekommen aus das neue Leben, das wir empfangen haben, das liebt, wie 1. Johannes 4, Vers 19 sagt, wir lieben, weil wir zuerst geliebt sind. Und das Leben des Herrn Jesus kann nicht anders als lieben. Es ist nicht, was wir in Vers 5 gelesen haben, Vers 1 und 2. Und so keine Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wenn es auch die Kraft des Heiligen Geistes ist, wodurch den Dienst ausgeübt werden konnte, es ist nicht von der Geist, der Gesinntheit des Heiligen Geistes, der Vater und der Sohn, denn das ist Liebe. Und so gehen wir weiter. Wir haben hier also die Notwendigkeit von der Liebe, haben wir in die ersten drei. Und auch, dass Liebe vortrefflicher ist, dann alles andere, was auch bei Gläubigen gefunden werden kann, nur bei Gläubigen gefunden werden kann. Aber dann haben wir in Vers 4 kommt das Zweite. Das kommt bis einschließlich Vers 7. Da ist der Charakter der Liebe, was Liebe ist. Oh, wir wissen, wo was Liebe ist. Denn von Gottes Wort sagt es uns, kennen wir das nicht aus Galater 2, Vers 20b, der Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst von mich hingegeben hat. Wer das sagt und kann sagen aus der Fülle seines Herzens, der hat die Liebe kennengelernt. Der hat den Charakter der Liebe kennengelernt. Der Charakter dieses, wie wir ihn bei dem Herrn Jesus sehen. Wie wir ihn bei Gott sehen, wie in Römer 5 Vers 8, Gott bestätigt seine Liebe für uns hierin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und wie wir bei den Herrn Jesus sahen, der Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Wann hat er mich geliebt? Lange vor ich geboren war. 2000 Jahre eher. Ja, in der Ewigkeit schon. Und er wusste, wer ich sein sollte. Er wusste, dass ich geboren werden würde aus sündigen Eltern. Er wusste, dass alle meine Gedanken, alle meine Worte, alle meine Taten nur böse waren den ganzen Tag, solange ich noch nicht wiedergeboren war. Und er wusste, nachdem ich wiedergeboren sein würde, dass so viele von meinen Worten, so viele von meinen Gedanken, so viele von meinen Taten Sünde sein sollten, die hervorkamen aus das Fleisch noch, weil das der Heilige Geist allein nicht herrschte in meinem Leben. Er wusste, wie ich mein ganzes Leben sein sollte. Und daran, ich habe es, glaube ich, diese Woche auch gesagt, ich kann nur verstehen, dass der Jesus mich liebt hat, wenn ich daran denke, dass er Gott ist und dass bei Gott alles unbegrenzt ist, unendlich ist. Und das muss eine unendliche Liebe sein, dass er mich noch liebt. Und dass, weil es mir das erste in meinem Leben war, kein Teil noch hatte an die Gnade, dass er für mich sterben wollte, als ich ein verlorener Sünder war, in welchem nichts Gutes war, gehörte zu denen, von welchen Gott sagt, in Römer 5, 3, 22, 23, dass alle erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und Vers 19, dass wir alle nutzlos geworden sind. Da ist nicht einer, der Gott sucht, nicht einer, der Gutes tut. Zusammen sind sie nutzlos geworden. Darin haben wir die Liebe kennengelernt, den Charakter der Liebe. Und hier komme ich dann eben, zwischendurch will ich sprechen über das Wort Liebe selbst. Wir wissen, das Neue Testament ist geschrieben in der griechischen Sprache. Und in der griechischen Sprache hatte man drei Worte für Liebe. Der erste war Eros. Das ist die Liebe, womit die Liebe zwischen Mann und Frau, in allgemein die Liebe zwischen Männern und Frauen dargestellt wird. Aber das Wort war so tief gesunken. Man hat solche schmutzige Dinge darunter gebracht, dass Gottes Wort das nicht ein einziges Mal gebraucht. So gerade wie es ja jetzt in der Welt auch ist, wo sie die schmutzigsten Dinge mit dem Wort Liebe verbinden und das Liebe nennen. Aber Gottes Wort gebraucht es nicht. Dann hatten sie ein zweites Wort, Filio, das einige Mal im Gottes Wort gebraucht wird, aber nicht so viel. Das kannten sie wohl, das war mehr Freundschaft, zugeweiht sein. Sicher wurde auch gebraucht wohl von Eltern zu ihren Kindern und von Kindern zu ihren Eltern. Aber dabei war eine Gedanke, dass die Liebe erweckt wurde durch etwas, was in der Gegenstand der Liebe gefunden wurde. Diese Liebe kann nicht einen kalten Stein lieben. Man kann nicht vielleicht seine Schönheit bewundern, aber Liebe nicht. Aber dass Eltern ihre Kinder lieben, das kann man verstehen. Sie finden etwas Anziehendes in ihre Kinder. Dass Kinder ihre Eltern lieben, kann man verstehen. Es sind ihre Eltern und sie erfahren so vieles. So wird das Wort auch gebraucht. Und es wird auch in Gottes Wort einige Mal gebraucht. Denken wir mal an Philadelphia, Bruderliebe. An Titus, wo steht die Menschenliebe von Gott, unser Heiland. Da ist dasselbe Wort gebraucht, Philadelphia. Und so noch einige Malen. Aber dann das dritte Wort, was hauptsächlich in Gottes Wort gebraucht wird. Das Wort war ein bestehendes Wort. Aber man findet es nicht in ein Buch von den alten heidnischen Griechen. Die haben es niemals gebraucht, soweit wir ihre Bücher haben. Moment, daar kam es nicht vor. Es muss ein bestehendes Wort sein, denn Ableitungen von diesem Wort finden wir wohl, aber das Wort nicht. Das ist eine Liebe, die liebt, weil sie selbst Liebe ist. Eine Liebe, die nicht aufgeweckt wird durch etwas Kostbares in der Gegenstand der Liebe, aber die liebt, weil sie in sich selbst Liebe ist. So ein Wort können Heiden und Gläubige nicht gebrauchen. denn diese Liebe kennt ein natürlicher Mensch nicht. Die von dieser Liebe ist es, worüber in der ersten Brief von Johannes gesprochen wird. Wer nicht liebt, kennt Gott nicht, hat Gott nicht gesehen. Der ist kein Gläubiger, wer diese Liebe nicht hat. Denn diese Liebe ist die göttliche Liebe. Diese ist die Liebe, wovon steht, Gott ist Liebe. Seine Natur ist Liebe, so wie sein Wesen Licht ist. Und diese göttliche Natur haben wir empfangen. Petrus sagt es ja in 2. Petrus 1. Wir haben die göttliche Natur empfangen. Wer also neu geboren ist, wiedergeboren ist, die hat lieb. So wie 1. Johannes 4, Vers 19 sagt, wir haben lieb, wenn wir lieben, denn weil er uns erst geliebt hat, der Beweis, weil er uns die göttliche Natur gegeben hat. Darum lieben wir die göttliche Natur. Und aus dem Brief von Johannes ist klar, dass der Herr Jesus das ist. Er ist unser Leben. Er, der der wahrhaftige Gott und das ewige Leben ist, kann die in mir anders sein, dan ze in zichzelf is? Kan de Heer Jezus in mijn leven is als zorgje anders zijn dan wie er in zichzelf is? Er was liefde. Er is God, de Zoon, die liefde is. En wie had er bewezen dat er liefde is? Christus, die mij had lief gehad en zichzelf voor mij hingegeven. Efeze 5, Christus, die ons geliefd had en zichzelf voor ons hingegeven had. Christus, die die Versammlung geliebt hat, Epheser 5, Vers 25, zichzelf für sich hingegeben hat. Da haben wir die Liebe, die göttliche Liebe, die liebt, weil sie Liebe ist. Und das Wunderbare ist, dass doch einmal, wenn über uns gesprochen wird, über die Liebe des Vaters, von uns, der Herr Jesus einmal das Wort Filio gebraucht, sonst ist es immer das andere Wort, Agape, das spricht von die göttliche Liebe. Das ist in Johannes 16, Vers 27. Da sagt der Jesus, der Vater liebt euch, weil ihr mich geglaubt habe. Das ist eine besondere Liebe von dem Vater zu uns. Wenn wir den Herrn Jesus lieben, wenn wir ihn angenommen haben, unser Heiland, dann hat der Vater eine spezielle Liebe für uns. Und das ist das Wort Filio, nicht uns zugeneigt. Und dasselbe Wort wird auch einmal gebraucht, wenn über den Herrn gesprochen wird, in Johannes 5. Auch weil der Vater so viel Kostbares in ihm, den Sohn, gefunden hat. Darum liebt er ihn. Sonst wird nur das andere Wort, Agapeo, Agapeo, wird da gebraucht. Das ist die Liebe. Nun, das Wort wird hier genannt. Hier nicht Filio, hier ist allein in Kapitel 13. Die Liebe, die ihre Quelle in zichzelf findet und die bei uns auch da sein sollte, weil wir ja die göttliche Natur empfangen haben, die Liebe ist. Daher muss sie bei uns sein. Der Grundsatz ist da. Sicher, es kann schwach sein und das ist traurig. Es kann tief verborgen sein und das ist traurig. Insoweit sind wir kein Zeugnis von dem Herrn. Aber es ist anwesend, wo das nicht anwesend ist, der ist nicht wiedergeboren. Der ist noch ein unverlorener Sünder, aber kein Christ, wie er sich auch nennen würde. Und so muss der Ausgang von allen Dienst, muss diesen Charakter haben. Der Charakter, die der Herr Jesus offenbarte von diesem Leben, wie ich es angeführt habe, aus Galater 2, Vers 20. Und dann haben wir die singen, die Liebe ist langmütig. Das ist das Erste, ist gütig. Wie dankbar können wir sein, dass die Liebe das ist. Wenn die Liebe nicht langmütig gewesen wäre, hätte der Herr mich schon lange fortgeschmissen. Wenn er nicht gütig wäre, die Liebe, was hätte er mit mich getan? Alles, was er von mich ertragen hat, kennen wir uns selbst nicht. Ist es nicht so, dass wir oft wissend, dass es nicht nach dem Willen des Herrn was, doch Dinge taten, wissen, dass wir ihm Leid zufügten, dass er betrübt darüber sein würde und dass wir es doch taten. Oh, wie können wir dankbar sein, dass die Liebe langmütig ist und gütig ist. Und wir, das sollen auch wir sein. Wir, an wie alles vergeben ist, denken wir nur an Matthäus 18, wo der Herr spricht über die beiden Knechte, einen, der 1 Million Schuld hatte und nicht bezahlen konnte, und der König vergab ihm und sagte, du brauchst nicht zu zahlen. Aber der dann von einem Mitknecht nur ein paar hundert Mark zu fordern hatte und ihm nicht geben wollte und ihm im Gefängnis werfen ließ, weil er nicht bezahlen konnte. Ist es nicht oft bei uns so? Wie kommt es, dass wohl in Versammlungen da Streitigkeiten sein zwischen Brüdern, die 10, 20, 30 Jahre dauern und niemals aufgeräumt werden? Wie kommt es wohl, dass wir beleidigt sind, was ein Bruder oder eine Schwester getan hat? Vielleicht hat er oder sie es unbewusst getan. Das kann sehr gut sein. Aber nehmen nur an, dass sie es bewusst getan hatten. Was ist das im Vergleich mit was wir gegenüber dem Herrn getan haben, auch nachdem wir wiedergeboren waren, nachdem wir ihn kennten als unser Heiland, als unser Herr? Da hier sehen wir, was die Liebe ist. Und wir sollen sie kennenlernen. Es wird uns hier gesagt. Aber lebend sehen wir es in dem Herrn Jesus. Und darum ist auch überall weer. Man konnte hier sagen, hier in Kapitel 13 ist eine Beschreibung des Lebens des Herrn Jesus. Eine Beschreibung von der Geist, in welcher er alles getan hat. Aber wenn wir den Evangelien lesen, dann lernen wir ihn kennen. Und dann sehen wir, wie alles Licht und Liebe ist. Und wie er Gott geoffenbart hat. Wie Johannes 1, Vers 18 sagt, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, dem Schoß des Vaters ist, also an seinem Herzen, der hat ihm geoffenbart. Der hat geoffenbart, dass Gott Liebe ist. Und wir lesen es in 3 Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, sodass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Das ist die Liebe Gottes, wovon wir in unser Lied gesungen haben, wovon ich gelesen habe, in Epheser 1, 5 Vers 1, seid Nachahmer Gottes und wandelt in Liebe und so weiter. Nun, das haben wir hier. Und dann geht es weiter. Die Liebe neidet nichts. Ist das nicht für etwas für uns? Ist bei uns niemals Neid gefunden? Auch unter Brüdern nicht. Neid, wenn man denkt, dass ein anderer Bruder eine Gabe hat, wo die mehr geehrt wird dan ich. Dat man een andere Bruder een Platz einnimmt, die wir gerne haben möchten, und dass wir ihn beneiden, was wir haben. Oder es braucht noch nie geistig in Dingen zu sein, dass wir einen beneiden, dass er ein schönes Haus hat, oder dass er ein gutes Intellekt hat, oder dass er eine gute Stellung hat, oder vielleicht der Herr ihm als Verwalter viel Geld anvertraut hat. Ist da kein Neid oft zwischen uns in Gläubigen? Hier steht, die Liebe tut das nicht. Und diese Dinge, es steht hier ja in Verbindung mit den Verbindungen zwischen uns als Glieder vom Leibe Christi. Unsere Offenbarung und der Dienst, die wir haben als Glieder am Leibe Christi, die zusammen den Leib bilden und die alle den Dienst ausüben müssen, zusammen, um dass der Leib wirklich wächst und gesund ist und alles empfängt, was sie braucht und was die Liebe des Herrn Jesus, das Haupt des Leibes, sie geben will. Würde das nicht beschadet werden durch diese Dinge? Wir wissen, wie so hier steht es. Und bei dem Herrn Jesus sehen wird, er, der Höchste war, der zu den Jüngern sagte, ihr nennt mich Herr und Meister, und das ist recht, ich bin es. Aber ich bin gekommen,
um nicht um gedient zu werden, sondern anderen zu dienen. Denke nur an Matthäus 20, Vers 28. Er ist gekommen zu dienen und sein Leben zu geben als ein Lösegeld für alle, für viele. Er hat sich für uns gegeben am Kreuze, um uns zu dienen, um uns zu retten von dem ewigen Gericht. Da dieser Dienst hat er ausgeübt. Und in dem Bild von 2. Mose 20, wo er in das Bild von den hebräischen Sklaven gesagt wird, dann ist es so, nach 7 Jahren muss der hebräische Sklave ja freigelassen werden. Aber dann konnte er sagen, nein, ich liebe mein Herr, ich liebe mein Weib und meine Kinder, ich will nicht freilassen bekommen. Und dann konnte er sein Ohr durchbohren lassen, dass er ewig Slaaf sein würde. Das wird angegeben von dem Herrn Jesus. Im Psalm 40 finden wir es, und der Hebräerbrief. Im Hebräerbrief, die griechische Übersetzung, du hast mein Leib zubereitet und du hast mir Ohren gegraben im Psalmen. Aber siehst das, er hat will ewig klar sein, als er das Werk auf dem Kreuz vollbracht hatte, als er in Johannes 17 sagen konnte, ich habe das Werk vollbracht, das du mir gegeben hast, um zu tun, so verherrliche mich nun bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Johannes 17, Vers 5. Dann hat der Vater ihm aufgeweckt aus den Toten. Dann hat der Vater ihm aufgenommen in Herrlichkeit. Dann hat der Vater ihm gesagt, sitze an meine Rechte, bis ich deine Feinde stelle, zum Schemel seiner Füße. Aber er wollte nicht frei sein. Wir finden in Römer 8, er lebt darum, sich für uns zu verwenden. Wir finden in Hebräer 7, dass er da lebt für, um bei Gott, bei dem Gnadenstuhl, um sich für uns zu verwenden. Wir finden in 1. Johannes 2, wenn wir gesündigt haben, wir haben ein Fürsprecher bei dem Vater, Nacht und Tag, 24 Stunden am Tag, 60 Minuten in die Stunde, 60 Sekunden in die Minute, ist er mit uns beschäftigt und dient uns und tut alles, was wir brauchen. Da haben wir es, wie es mit ihm ist. Er wollte nicht frei sein, er diente, er beneidete nicht, nein. Und wenn wir in der Herrlichkeit ankommen, da in das ewige Haus des Vaters, wo alles seine Herrlichkeit widerspiegelt, wo er in alle Ewigkeit war, der Sohn, der in dem Schoß des Vaters war, der Gegenstand aller der Liebe des Vaters und des Heiligen Geistes, da wo alles für ihn war, für seinen Segen, da wird er aufstehen, wenn wir da ankommen. Lesen wir es nur in Lukas 7 und wird zu uns sagen, sitze an. Und wir kleine, nichtige Geschöpfe, in uns selbst verlorene Sünder, die werden sitzen da und bedient werden. Und wird sich umgürten, um uns zu dienen, den Platz eines Dieners einnehmen, für uns, um uns dort zu dienen. Und das nicht ein Moment, sondern wie er es jetzt tut, dann in aller Ewigkeit. Nein, dann ist es bestimmt. Dann lernen wir, die Liebe neidet nichts. Nimmt den untersten Platz ein. Der ewige Gott, der Schöpfer des Himmels und Erden. Die Liebe tut nicht groß, sie bläht nicht auf, sie gebetet sich unanständig, sie sucht nicht das Ihrige, sie lässt sich nicht erbitten, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht der Ungerechtigkeit, sondern freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Ich kann nicht bei jedem Vers stillstehen mit der Zeit, aber wir sprechen diese Dinge zu uns. Sie sucht nicht das Ehrige, sie gebärdet sich nicht unanständig, tun wir das niemals. Sie bläht sich nicht auf, tun wir das nicht maals, sondern wenn wir denken, dass wir etwas haben, was die anderen nicht so haben, haben wir hier, sie freut sich nicht mit der Ungerechtigkeit und rechnet Böse nicht zu. Freuen wir uns noch nicht mal mit der Ungerechtigkeit, wenn wir eine Person nicht ganz vertraut haben und die anderen Brüder haben gedacht, ja, alles ist in Ordnung, aber ich dachte, nein, das stimmt doch nicht etwas bei ihm. Und dann später stellt sich heraus, dass ich recht habe. Ist es dann nicht dann wohl mal, dass dann etwas Freude in meinem Herzen ist? Ich habe doch recht gehabt und die Brüder haben es falsch gesehen. Das sind doch die Dinge, die in unser Herzen leben, Gott gebe, das allein bei mir so ist, aber das glaube ich nicht. Das ist die Liebe nicht. So werden wir hier gewarnt, um unseren Blick auf den Herrn zu richten und zu sehen, auch mit dem Dienst, dass der Ausgangspunkt von dem Dienst diese Liebe sein muss, die wir bei dem Herrn sehen, die bei ihm den Ausgangspunkt ist von allem, was er getan hat. Christus hat uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben. Christus hat mich geliebt und sich selbst für uns hingegeben. Und all, was er jetzt tut in der Herrlichkeit, ist alles Liebe. Und was er in Ewigkeit tun wird, ist alles Liebe. Das ist der Ausgangspunkt von allen Dingen. Selbst wenn er uns züchtigen muss, selbst wenn er uns Schmerz bereiten muss, weil seine Liebe weiß, dass das notwendig für uns ist. Lass einmal ein kleines Traktat über ein junges Mädchen in Schottland von sehr reichen, hohen Familie. Aber sie waren gläubig. Sie war jung und schön dabei. Und als sie 20 Jahre war, fiel sie vom Pferd. Und sie lag im Bett und da hörte sie den Arzt sagen, er wusste nicht, sie es hörte, sie wird ihr Leben lang gelähmt sein, niemals mehr vom Bett aufstehen können. Und dann schrie sie aus, wenn das wahr ist, kann ich nicht mehr glauben, dass es einen Gott gibt. Wie kann das ein Gott tun, der lieb ist? Unmöglich, das kann ich nicht mehr glauben. So verbittert war sie. Er hat einen Bruder hier besucht und er hat gefragt, diese Untersuchungen bei einem Krankenhaus waren sicher wohl sehr schmerzlich. Ja, sagt sie, war sehr, sehr schmerzlich. War dein Vater nicht dabei? Ja, die war dabei. Aber waarom had dein Vater dan ze niet verhinderd, dat die Ärzte die zo verschmerzt hadden? Ze had hem erstaunt angesehen. Ja, weil Vater wusste, das war der einzigste Weg, dass vielleicht noch etwas gerettet werden konnte. So sagte der Bruder, also der Bruder, dein Vater ließ zu, dass die Ärzte die Schmerzen bereiten, weil er hoffte, dass die Folgen davon gut sein würden. Noch eine Frage, du denkst, dass Gott ungerecht ist, dass dieser über dich gekommen ist. Hast du wohl mal am Kreuz gedacht? Da hing der eingeborene Sohn Gottes und er schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er schrie zu ihm, Psalm 22, Vers 16, du legst mich im Staube des Todes. Und Gott selbst sagte, Zacharja 13, Schwert erwache und gegen den Mann, der mein Mitgenoss ist, schlage den Hirten. War das nicht schrecklich ungerecht von Gott? Und dass er dann noch keine Antwort gab, als der Herr rief, dass der Herr sagen musste, ich rufe, aber empfange keine Antwort. Dann hat sie ihm erstaunt angeblickt und gesagt, ja, aber das war doch, weil Gottes Ratschluss in Beziehung auf uns erfüllt werden musste. Darum konnte Gott doch keine Antwort geben. Und dann hat sie angefangen zu verstehen, dass auch diese Tat hervorkommen musste aus der Liebe des Vaters und der Liebe des Herrn. Dass auch dieses Unglück, was für ihr ganzes Leben scheinbar verdorben hat, dass ihr zu einem hilfbedürftiges Mädchen machte, ihr ganzes Leben, hat sie verstanden, dass es doch der Herr wohl etwas Gutes damit vorhat. Wenn sie es auch nicht wusste, aber dass es gut sein musste, anders würde der Vater und der Sohn das nicht zugelassen haben. Das ist es doch, was wir von dem Herrn Jesus kennen. Dass wir wissen doch, wie seine Liebe ist. Und so haben wir mit allen Dingen. Sie sucht nicht das Ihrige. Sie lässt sich nicht erbitten. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht der Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles, sie erduldet alles. Sie erträgt alles, alles, was man ihm angetan hat. Denken wir mal aus Johannes 8. Da kommen die Juden zu ihm und sagen, wir sind nicht aus Hohereich geboren. Würde das keine Anspielung sein auf seine wunderbare Geburt? Auf die wovon der Engel zu Maria sagte, in Lukas 1, Vers 35, das Heilige, das aus dir geboren wird, wird Sohn Gottes genannt werden. Und das hier, ich kann es jedenfalls nicht anders sehen, er hier erklärt wird, ein Hurenkind zu sein. Und wir sehen, wie der Herr dagegen besteht. Er wird es nicht beleidigt und wendet sich nicht auf. Es muss sein Herz geschmerzt haben, bis ins tiefste Innere. Aber er ist nicht hier. Er ist, wie gesagt, er rechnet böse nicht zu. Er lässt sich nicht erbitten. Er blieb dasselbe. Er sprach zu diesen Menschen, um sie zu bitten, um sie zu versuchen, sie zur Buße zu bringen, dass sie gerettet werden konnten. Er trägt alles. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erträgt alles. Kannte er Petrus nicht? Hat er in Matthäus 16 nicht zu Petrus gesagt, als Petrus ihn bekannte, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes? Das bedeutet also, Gott selbst, Gott der Sohn, der allein ist der Sohn des lebendigen Gottes. Und dass der Herr sagt, Fleisch und Blut haben dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Und als er da diese Nacht hört, dass Petrus flucht und schwört, ich kenne diesen Menschen nicht. Petrus, der Bekenntnis abgelegt hat. Petrus, der unbedingt von ihm den höchsten Platz in der Mitte der Zwölf empfangen hat. Denn Petrus war der Höchste, der Führer von den Zwölf. Und diesen Platz hat der Herr ihm gegeben und hat ihm auch gesagt, in Matthäus 16, dass er die Schlüssel vom Reich der Himmel empfangen würde. Er sollte das Reich der Himmel öffnen und die Ersten zulassen. Er allein konnte das. Und da stand Petrus das. Und was war die Antwort des Herrn Jesus? Hat ihm angesehen. Und er war der Erste, die er aufgesucht hatte, nachdem er auferstanden war. Als Maria bei den Jüngern kam, um zu sagen, wie ich habe dem Herrn gesehen, das hat er gesagt, dann sagen sie, er ist aufgestanden und ist an Petrus erschienen. An Petrus und an Jakobus, sein Bruder, wovon in Johannes 6 gesagt wird, nicht allein von Jakobus, auch von Judas, von allen seinen Brüdern, sie glaubten nicht an ihn. Die ist er erschienen. Wahrscheinlich die einzigen Ungläubigen, soweit wir wissen, die Ungläubigen. Und dann zweitens Petrus, die ihm so verleugnet hatte. Und hat Petrus wieder den Auftrag gegeben, Johannes 21, weide meine Lämmlein, weide, hüte meine Schafen, weide meine Schafen. Der größte Auftrag, die er gab für die Seinen, die seine Schafe und seine Lämmlein. Es ist wahr, Petrus hat sie beschränkt zu die Schafe und Lämmlein aus Israel. Aber diese Beschränkung hat der Herr nicht gegeben. Wenn er auch davon Gebrauch machte, später um Paulus diesen Auftrag für uns, die Nation, zu geben. Aber wir sehen, wie der Herr ist. Nein, er rechnet Böse nicht zu. Er freut sich nicht mit Ungerechten. Sie erträgt alles, sie erglaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Ich möchte leben, als sie glaubt alles. Ist das nicht eine Gefahr bei uns, dass wir nicht alles glauben? Ich meine dieses, dass wir immer das Schlechtste denken und annehmen, dass das Schlechtste wohl kommen wird. Wenn einer abweicht, haben wir dann nicht Angst und sprechen nicht drüber, das geht falsch mit ihm, der wird noch viel tiefer sinken, ist das nicht eine Gefahr? So tut der Herr niemals. Der Herr weiß, wenn er ein Bruder ist, ein Schwester ist, dann hat er göttliches Leben empfangen. Der Herr hat einen Anknüpfungspunkt und diesen Anknüpfungspunkt haben wir auch, wenn wir geistlich sind. Ein Anknüpfungspunkt in ihm, dass die Sünde hasst. Ein Anknüpfungspunkt in ihm, dass den Herrn Jesus liebt. Ein Anknüpfungspunkt in ihm, dass nichts keine Verbindung mit der Welt haben will. Vertrauen wir darauf und vertrauen wir, dass der Herr die Seinigen niemals loslässt, dass niemand sie aus seiner Hand rücken kann, dass niemand sie rücken kann aus der Hand des Vaters, dass sie sicher am Ende kommen. Bedenken wir das. Das ist die Liebe. Glauben, die glaubt an, sie hofft alles, sie erduldet alles. Glauben alles und hofft alles. Die hofft nicht und die will nicht, die Glauben nimmt nicht an, dass ein Bruder, der abirrt, dass er für gut verloren ist. Die nimmt nicht an, dass eine Schwester, die vielleicht in Sünde gefallen ist oder macht nicht aus, weltlich geworden ist, dass sie das bleiben wird. Nein, sie hofft und sie glaubt doch nicht an. Sie hofft alles und sie erduldet alles. Sie hofft und bleibt hoffen und versuchen, was sie tun kann, um ihn zurückzukommen, so wie der Herr es auch getan hat. Natürlich, es gibt Umstände, worin wir äußerlich nichts mehr tun können. Wenn einer ausgeschlossen ist, dann können wir nichts mehr versuchen. Ausschluss ist Aussprache. Wir haben alles getan, was wir konnten, um ihn zurückzubekommen. Und wir haben nichts mehr, wir können nichts mehr tun. Wir sind am Ende unserer Mittel gekommen. Wir müssen ihn jetzt in die Hände des Herrn Jesus übergeben. Aber Gebet kann immer bleiben. Wir können immer vor ihm flehen, wenn wir auch nicht mehr ermahnen können, wenn wir ihm nicht kein Verkehr mit ihm haben können, wenn wir ihm selbst nicht grüßen dürfen, das ist eine andere Sache. Aber wir können dem Herrn übergeben. Und wo wir nichts mehr tun können, da kann der Herr es wohl tun. Wenn er Leben aus Gott hat, wird der Herr sich mit ihm beschäftigen und wird er nicht verloren gehen. Wenn auch der Weg von Sünde nicht der Weg nach dem Himmel ist, sondern der Weg nach der Hölle ist, aber bevor er da ankommen wird, wird der Herr ihn zurückbringen, durch ihn zu weg, wenn es auch vielleicht aus sein Sterbensbett ist. Was ist unsere Liebe? Haben wir die Dinge hier, diesen Charakter der Liebe? Und dann kommen wir dann von Vers 8. Da geht es über das Bleiben der Liebe. Dass Liebe niemals aufhören wird. Die Liebe vergeht nimmer. Sei es Prophezeiungen, sie werden weggetan werden. Da kommt eine Zeit, dass alle Prophezeiungen, alle Weissagungen abgelaufen sind. Die Prophezeiungen im Alten Testament, dass der Herr kommen würde, sind erfüllt geworden, als auf Erden kam. Die Prophezeiungen im Jesaja 53 zum Beispiel, Psalm 22, Psalm 69, Psalm 102, 109 und so viele anderen Stellen, sie sind all erfüllt worden. Die Weissagung im Neuen Testament, die Entrückung der Versammlung, wenn das eigentlich keine Weissagung ist, aber doch etwas, es wird erfüllt werden. Und wir werden mit ihm vom Himmel kommen. Alle Dinge in die Offenbarung. Alles, was wir in der zweite Thessalonicher Brief, der zweite Brief von Petrus, man kann auch sagen, der zweite Brief von Timotheus, alle zweite Briefen ausgenommen, der zweite Korintherbrief und dann die Brief von Johannes. Alles wird seine Erfüllung finden und dann sind es keine Voraussagen mehr. Die, wie gesagt, die Prophezeiungen, sie werden weggetan werden. Sprachen, sie werden aufhören. Zijn erkenntnis, ze werd weggetan werden. Denn wir erkennen stukweise. Und wir prophezeien stukweise. Und so weiter. Daar hoop ik op terug te komen. Erstens, das eine mag ik nu even sagen. De Unterschied zwischen prophezeiungen werden weggetan werden. Dan sprachen, ze werden aufhören. Erkenntnis, ze werd weggetan werden. Is dan zufällig. Dat voor Sprachen een ander Ausdruck gebracht wird, dan voor dat wat er vorher komt en nach der Zeit komt. Sprachen en Wunder, dat vinden wir ja in Apostelgeschichte 2, maar we hebben het ook gefunden schon in Markus 16, en we vinden het ook in Hebräer 2, de eerste vier Versen. Da wird ausdrücklich gesagt, dass diese Zeichen gegeben sind, um das Wort zu unterstützen. Und das ist der Grundsatz im ganzen Wort Gottes. Wenn Gott eine neue Wahrheit offenbart, dann wollte er bestätigen, dass es sein Wort war. Und dann ließ er Wunder und Zeichen geschehen. Das sehen wir bei Moses. Aber nachdem das Volk aus Ägypten erlöst ist, finden wir nicht viele Zeichen und Wunder mehr. Und das finden wir so mehreren Orten immer wieder. Der Herr Jesus hat Wunder getan. Aber sie werden auch genannt, die Kräfte der zukünftigen Jahrhunderts, die zukünftigen Jahrhalter, haben wir im Hebräerbrief. Sie waren nicht für diese Zeit. Und das ist auch so, was wir über die Zeichen und Wunder, die wir in der Apostelgeschichte weiterfinden. Praktisch allein Petrus in ersten Kapiteln und zweiten Hälfte Paulus, allein dass Stephanus und Philippus auch noch einige Wunder tun. Sonst findet man keine Männer, die Wunder tun, die zwei. Aber Markus 16 sagt uns ausdrücklich, dass die von den Elfen, die glauben sollten, die sollten die Zeichen nachfolgen. Und dann steht dabei, dass erfüllt war. Das ist, als Markus geschrieben wurde, waren diese Worte schon erfüllt. Und in Hebräer 2, die ersten vier Versen, da lesen wir es, dass das Evangelium, was wir da haben, erst gepredigt ist durch den Herrn und danach durch seine Jünger. Und dass Gott mitsorgte für das Evangelium durch Wunder und Zeichen, die er staat, um zu bestätigen, dass das Neue, das Wort Gottes war. Dass es nicht von Menschen erfunden war, aber das Werk von ihm kam. Und sobald das feststand, braucht es keine Wunder und Zeichen mehr zu geben. Und so sind auch mit die Sprachen, die hören auf, die sollten nicht bis ans Ende bleiben. Da Wunder geschehen auch jetzt noch. Aber als Zeichen ist andere Sachen. Wunder von Heilungen kennen wir auch, die auf Gebet geheiligt worden. Auf Gebet genezen, geheilt sind. Mijn eigen vader, toen de arts ihm nog 2-3 stunden gab, had er nog 30 jaar gelebt, ganz gezond, wie zijn woche voor heim ging. Auf Gebet van een gläubige leraar die bij ons war. En die met ons, wir waren 10 kinderen, met mijn moeder niederknieten. En daar gerufen haben zum Herrn, als de arts sagte: Het kan nog zijn. Dass er den Morgen noch holt. Und wie gesagt, mein Vater noch 30 Jahre gelebt, ohne krank zu sein nach der Zeit. Das kommt vor. Aber das ist nicht Zeichen und Wunder. Es sind Wunder. Ist eine neue Geburt kein Wunder? Ist meine neue Geburt eine Wiedergeburt? Ist das kein Wunder? Ist die Geburt von jedes kleine Kind kein Wunder? Hunderten Wunden in unserem Leben. Aber das ist nicht die Zeichen, die wir dann finden. Die haben aufgehört. Die Zieradien von das Neue, das kam, die in dieser Zeit von Verfall nicht mehr sein können. Aber hier geht es um das, was, wie gesagt, das Bleiben der Liebe. Weissagen. Die Liebe vergeht nimmer. Prophezeiungen werden weggetan werden. Sprachen werden aufhören. Erkenntnisse wird weggetan werden. Werden wir dann keine Erkenntnis mehr haben im Himmel? Werden wir dann nicht die kostbaren Wahrheiten, die wir jetzt in Gottes Wort gelernt haben, werden wir die noch nicht mehr haben? Wir haben es hier, denn wir erkennen stückweise und wir prophezeien stückweise. Wenn aber das Vollkommene gekommen sein wird, so wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Da haben wir es. Wir werden kennen, aber auf eine andere Weise. Wir kennen jetzt stückweise. Das ist, glaube ich, nicht in erster Linie das, was wir noch überhaupt wissen. Nein, aber dass wir den Zusammenhang noch nicht gut sehen können. Man hat ja die Spiele, wo man all die Stücke beieinander legen muss. Wenn das fertig ist, dann sieht man, was das ganze Bild ist. Aber wenn man nur die Stücke in der Hand ist, kann man jedes Stück gut betrachten. Und wenn ein gutes Gedächtnis, weiß man auf jedes Stück, was drauf steht. Aber das sagt noch nichts, dass wir das ganze Bild kennen. Dafür muss das ganze Bild zusammen sein. Das ist der Unterschied. Ich kann nicht zu gleicher Zeit hier mit 1. Korinther 13 beschäftigt sein und in derselbe mit 1. Mose 1. Ich kann nicht beschäftigt sein mit der Herr Jesus und in derselbe Zeit mit das Gericht, das über diese Erde kommt. Wir können nur zu gleicher Zeit mit ein Objekt beschäftigt sein und das betrachten. Aber wir können alles, was in Gottes Wort ist, Teil nach Teil betrachten und jedes Teil untersuchen. Und die ganze Wahrheit Gottes ist uns geoffenbart in das Wort, wie wir in einem Lied singen, all was in deinem Herzen wohnt, hast du uns in deinem Wort gezeigt, aber unsere Erkenntnis teilweise. Aber das wird im Himmel nicht sein. Oh ja, ich konnte zum Beispiel hier Neunkirchen sein und durch jede Straße laufen und jedes Haus für gut besehen. Und dann konnte ich sagen, ich kenne jedes Haus hier in Neunkirchen und ich kenne alle Straßen. Aber damit weiß ich noch nicht, wie die Straßen miteinander verbunden sind. Da muss ich in ein Flugzeug über Neunkirchen fliegen. Dann sehe ich den ganzen Plan und dann sehe ich, wie Neunkirchen ist. So ist es mit der Wahrheit Gottes. So wie in 1. Johannes 3 steht von dem Herrn Jesus, wir werden ihn sehen, so wie er ist. Nicht allein wie er sich geoffenbart hat und so wie de Welt ihn sehen wird, maar so wie er ist. Wir werden ihn sehen, so wie er ist. Wir werden ihm gleich sein. So wie wir am Ende haben, dass wir jetzt, wenn er das Vollkommene gekommen sein wird, so wird das, was stückweise weg getan werden. Was ein wunderbare Kenntnis wird das sein. Da werde ich sehen, warum es nötig war, dass ich mindestens 2 Jahre, nachdem ich wusste, dass meine Sünden vergeben waren, noch in Römer 7 war. Da werde ich sehen, warum ich 2,5 Jahre in Konzentrationslager sein musste, mit all die schrecklichen Dingen dabei. Da werde ich sehen, warum ich vorher krank werden musste. Da wird der Herr mir alles zeigen. Alles, waarin ich vals gehandelt habe. Alles, was nicht bei mir aus dem Geist war, sondern aus dem Fleisch, auch in meinem Dienst. Alles, wodurch ich zu gehen hatte, was Menschen mir angetan haben, welches Ziel er damit hatte. Denn kein Mensch kann etwas gegen mich tun, wenn seine Liebe es nicht denkt, dass er nicht ausgesucht hat, dass es nützlich für mich sein wird. Wenn ich jetzt auch nicht sehe, dann werde ich sehen. Und wie wunderbar wird das sehen sein. Der ganze Plan meines Lebens, so wie er es bereitet hat, alles festgenommen hat, wie mein Leben sein sollte, wenn ich das auch sehen darf. Und das alles sehen wird, ein ganzes, mein ganzen Überblick über mein Leben. Und alles sehen, wie er es geleitet hat, wie alles aus seiner Hand hervorkam, dass seine Liebe und Weisheit das alles so bestimmt hat, weil seine Liebe und Weisheit wusste, das würde der größte Segen für mich bringen. Und so ist mit aller Erkenntnis. Dann werden wir fähig sein, das Werk des Herrn Jesu betrachten, nicht allein als wodurch ich errettet bin, selbst nicht allein wodurch wir alle errettet sind. Aber wir werden sehen zusammen in all seinen Verbindungen, wie durch das Werk wir errettet sind, wie durch das Werk die Gläubigen vom Alten Testament errettet sind, wie durch das Werk die Gläubigen nach der Entrückung errettet werden. Das heißt, errettet vom Gericht. Nicht die Errettung, die wir haben. Sie werden nicht im Haus des Vaters kommen. Wie Himmel und Erde aufgrund von demselben Werke zurückgebracht werden zu Gott. Wie wir in Kolosser 1 von 19 bis 21 haben. Alle die verschiedenen Seiten. Und welche Resultate das vor den Herrn hat, der aufgrund des Werkes, die Erde erlösen wird, freimachen wird durch Gericht, wie wir in Offenbarung 5 finden, und herrschen wird hier, bis alles unter die Füße des Vaters gelegt ist. Wir werden alles zusammen sehen in einem Überblick. Über der, wenn ich so menschlich sagen kann, wir werden über den Stoff sehen, sodass wir es in seinen Zusammenhängen sehen und den ganzen Überblick haben im Raus. Das ist der Unterschied mit der Erkenntnis, den wir jetzt haben. Es ist wahr, was wir jetzt von dem Herrn Jesus kennen und kennenlernen, aus seinen Worten und in der Praxis unseres Lebens, das werden wir nie vergessen. Speziell, wie wir den Herrn Jesus kennenlernen, in die eigenen besonderen Umstände in unserem Leben, das kennt kein anderer. Das ist das Geheimnis zwischen ihm und ich und mich. Die weißen Steine von Offenbarung 2, wo ein neuer Name steht, die keiner kennt als er und ich. Nein, wann lernen wir den Herrn kennen in all seiner Liebe und Gnade? Ja, natürlich erst auf dem Kreuz, als wir da zu ihm kamen. Natürlich auch, wenn wir denken an allem, was er für uns bereitet hat. Aber im Himmel lernen wir den Herrn nicht kennen, was er für uns ist, wenn wir betrübt sind. Im Himmel wird niemals eine Schwester ihm kennenlernen, was er ist, als der Mann gestorben ist oder wenn ihre Kinder gestorben sind. Im Himmel werde ich niemals den Herrn kennenlernen, wie ich ihn im KZ habe kennengelernt und zu allen Umständen. Das sind die persönlichen Geheimnisse, die persönlichen Verbindungen, die wir mit dem Herrn bekommen haben, wenn wir ihn persönlich kennengelernt haben, auf eine Weise, die andere nicht kennen. Die haben andere Geheime, aber diesen. Und die werden in Ewigkeit bleiben, sagt Gottes Wort uns. Und aber dann werden wir alles sehen in seinem Zusammenhang, wie er alles zusammengebracht hat, ihm all seine Herrlichkeit kennenlernen und auch alle Dinge von der Wahrheit. Das ist die Erkenntnis, die wir haben. Wie gesagt, wir werden kennen, wie wir gekannt sind. Wie sind wir gekannt? Kennt der Vater allein, der Sohn allein mein Äußerlich? Kennt der Vater allein mein, aufgrund von meinen Worten, von mein, wie ich mich betrage? Die Brüder kennen mich aufgrund meiner Worte oder was ich geschrieben habe und wie sie mich erfahren haben und welchen Eindruck sie bekommen haben. Aber er kennt mein Herz. Er kennt mich besser, als ich mich kenne. Er kennt ja, wie wir in Hebräer 4 lesen, von das Wort Gottes. Und das ist doch sein Wort, da wird ja gesagt. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist. Also nicht nur, dass er meine Gedanken beurteilt, da steht er auch, sowohl der Gelenk als auch des Markes und ein Beurteiler der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Menschen sagen, Gedanken sind zollfrei. Und wahr ist es, man kann denken, dass man die Gedanken eines Menschen versteht, aber bestimmt sind wir nichts. Aber Gott kennt meine Gedanken, aber noch tiefer. Er kennt zelfs die Quellen, waaruit mijn gedanken hervorkomen. Of ze uit de geest komen, of dat ze uit de zelen komen. De zelen, de zits des ikjes. Maar daarbij de zits waaruit die gevoelen, ook die lusten hervorkomen. Dat is dus, en hij kent zelfs die Quellen daarvan. Wir werden das von uns selbst sehen, wenn wir geoffenbart werden vor dem Richterstuhl Christi. Dann werden wir Selbsterkenntnis haben und alles so beurteilen, wie der Herr es immer beurteilt hat, sodass wir vollkommene Gemeinschaft mit ihm haben werden in der Ewigkeit. Das ist unsere Erkenntnis. Aber die Liebe bleibt, das ist das Höchste. Auch da, die Liebe zum Vater. Die Liebe des Vaters. Liebe hat zwei Richtungen. Eine Richtung geht nach oben, andere Richtung geht nach unten. Ich könnte es besser an Zoom sagen. Wie haben wir die Liebe kennengelernt? Der von oben kam, der von Gott kam nach dieser Erde. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat, als ein Sühnung für unsere Sünden. Noch in Johannes 3, Vers 16 meine ich, dass jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Gott, unser Heiland, der will, dass alle Menschen errettet werden und zur Kenntnis der Wahrheit kommen. Die hat mich gerufen, als ich ein Sünder war. Er bestätigte seine Liebe hierin, dass Christus für uns gestorben ist, dass wir noch Sünder waren. Und so gehen auch, geht unsere Liebe. Wie weit es Praxis ist, lasse ich eben die Mitte. Aber die göttliche Liebe in uns geht auch nach unten. Nach die alle, die ihn noch nicht kennen. Die alle, die auf dem Wege sind nach dem Verderben. Nicht allein unsere Kinder, die wir selbstverständlich lieben. Nicht allein unsere Eltern, die dem Herrn nicht kennen, die wir lieben. Nicht allein unsere leiblichen Brüder und Schwestern. Aber nach jeder, alle die Millionen Menschen, die auf dem Wege nach der Hölle sind, wenn sie sich nicht Buße tun und im Glauben dem Herrn das Evangelium annehmen, geht unsere Liebe dahin nicht aus. Bei Gott ist es Gott, unser Heiland, der will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus 2, Vers 4 und Vers 5. Und er ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und Menschen. Der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat als ein Lösegeld für alle, der jetzt ruft, so wie er damals in Matthäus 11 tut, kommt, lasst euch versöhnen mit mir. Ich weiß nicht, ob hier einer ist, die noch nicht bekehrt ist. Willst du diese Bitte des Herrn Jesus abschlagen und dir jetzt zu ihm kommen? Das, was wir in 2. Korinther 5 haben, Vers 20, so sind wir Gesandte von Christus Wege, als ob Gott durch uns flehte. Wir bitten für Christus, lasst dich mit mir versöhnen. Wenn hier einer ist, lass doch jetzt kommen und Antwort geben auf das Flehen Gottes, auf das Flehen des Herrn Jesus, aus der Liebe des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, die mit ausgebreiteten Armen warten, ob du nicht kommen willst, komm zu ihm. So geht unsere Liebe auch aus zu diesen Verlorenen. Leider ist es praktisch so wenig, aber sie steigt auf zu ihm auch. Sie steigt auf ihn zu unserem Herrn, die wir in der Herrlichkeit sehen. Sie steigt auf zu unserem Vater, wie wir ihm zugesungen haben in unserem Lied. Sie steigt auf dahin, wo der Vater und der Sohn sind und der Heilige Geist der Heilige Geist gibt uns die Gefühle und die Worte, worin wir Ausdruck können geben, unsere Liebe. Und der Herr Jesus, die gibt an unsere Danksagung und Preis, an unseren Lobesopfer, gibt er die Kraft, wodurch er so herrlich wird vor dem Vater, so wie wir in Offenbarung 8 finden, das reiche Werk, das er zufügt an die Gebete der Heiligen, sodass diese Gebete vor ihm, vor dem Vater, reiche Werk werden, weil sie bekleidet sind mit die Herrlichkeit des Herrn Jesus, weil wir zusammen sind, um ihn zu preisen. Dann sieht der Vater das, was aus unserer Mitte aussteigt, verbunden mit der Herrlichkeit seines Sohnes, die in unserer Mitte ist und die nach Psalm 22 als erste den Lobgesang anhebt. Und als erste ist in Mitte der Gemeinde, der Versammlung, werde ich dich preisen. Da haben wir die Liebe und so die Liebe bleibt immer. Und dann haben wir das Letzte, was noch eben umgeschlagen. Und dann sehen wir, als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindisch ist. So wird es sein, wenn wir bei dem Herrn sind. Dann werden die Gebrechlichkeiten, die unvollkommen in unseren Seelen, Das Unvollkommen unser Verstehen wird vorbei sein. Dann werden wir ihm gleich sein und kennen, wie wir gekannt sein, wie wir in Vers 12. Denn wir sehen jetzt durch einen Spiegel, oder wie in der Fußnote steht, die Fenster alten hatten statt des Glases nur halbdurchsichtige Stoffe. Sie sahen nur Bilder, Schatten sahen sie. Aber dann werden wir sehen, wie wir es erkennen, wie auch ich gekannt bin, dann von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber will ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Also wie der Herr mich erkannt hat, wie der Vater mich erkannt hat, so werde ich erkennen. Welch eine Erkenntnis werden wir dann haben? Und dann in der Verbindung, wenn es hier steht. Nun dann bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Das ist für diese Erde. Im Himmel ist kein Glaube mehr. Da ist alles, da sehen wir es. Glaube ist de Sicherheit der Dinge, die man nicht sieht. Hebräer 11, Vers 1. Dann ist kein Glaube mehr. Hoffnung ist im Himmel nicht mehr. Da ist alles erfüllt. Hoffnung ist hoffen auf etwas, was wir nicht haben. Glaube und Hoffnung bleiben nicht. Aber die Liebe bleibt. Jetzt haben wir Glaube, Hoffnung und Liebe. Und die werden bleiben, sollen bleiben, bis der Herr kommt. Aber die größte aber von diesen ist die Liebe. Das ist, was ewig ist und nie ein Ende hat. Das ist Gott selbst. Und in uns die göttliche Natur, der Herr Jesus selbst, der unser Leben geworden ist, unser ewig sein wird. Aber dann wird es vollkommen sein, so wie es bei dem Herrn, bei dem Vater und dem Sohn ist, weil dann nur das neue Leben in uns ist, kein Fleisch mehr da ist, sodass alles, was wir sagen werden, alles, was wir tun werden, alle unsere Offenbarung allein hervorkommen als das neue Leben, das Licht und Liebe ist, sodass alles den Charakter von Liebe hat. Und es ist Licht, aber kein Licht mehr sein braucht wie hier, ich meine hier, wo es das Böse richten wird. Von da im Haus des Vaters wird kein Böses mehr sein. Da wird alles Licht und Liebe sein, sodass wir in vollkommener Übereinstimmung sein werden mit allem, was da ist. So wie nach dem Ratschluss des Gottes in Epheser 1, Vers 4 gesagt wird, er hat es auserkoren in ihm vor der grundlegenden Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm in Liebe sein. So wird es vollkommen sein da. Hier sieht Gott uns als solche, aber unsere Praxis leidet noch nicht, aber dann wird es so sein.